Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Ja, und ihr werdet euch sicherlich wundern, normalerweise begrüßt euch ja hier erstmal mein Töchterchen Charlene. Aber wie es halt so ist, sie muss leider jetzt erstmal zwangsweise eine kleine Pause einlegen, krankheitsbedingt. Und deswegen habe ich hier das Mikrofon gekapert. Aber ich möchte natürlich jetzt hier keinen großen Monolog heute vollführen. Deswegen habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, einen Gast, den ihr auch alle schon kennt. Den hatten wir ja zum letzten Mal hier bei unserer 100. Jubiläumsfolge. Herzlich willkommen von dieser Stelle aus, Jens Bernecker.
Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Wir haben ja relativ aufregende Zeiten derzeit. Das große Thema an der Börse ist natürlich jetzt der ganz aktuelle und frische Einmarsch der Russen in die Ukraine. Die Börse in Moskau, daraufhin halbiert sich gerade. Der DAX und auch andere Indizes liegen tief im roten Bereich. Müssen wir uns jetzt eigentlich auf einen neuen oder weiteren Kursrutsch gefasst machen? Oder ist das eigentlich nur so eine Art Flash-Crash, wie wir ihn ja auch schon mal hier an dieser Stelle besprochen hatten, der dann auch sehr schnell wieder ins Positive gedreht werden kann?
Also ich vergleiche die Situation gerne mit den Situationen, die wir früher schon mal in diesen Zeiten hatten oder vor ungefähr, wann war das denn jetzt? Knapp schon über 30 Jahre, 1991, als Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert ist. Die Bilder erinnern mich eigentlich genau an diese damalige Geschichte. Panzer, Flugzeuge, Hubschrauber und eine Invasion. Und damals ging es natürlich auch um Territorien, es ging um Öl, es ging darum, dass wieder ein Potentat meinte, seine Machtbasis auszuweiten. Und wir wissen ja, wie die Kapitalmärkte da reagieren. Der Schreckmoment sitzt natürlich erst einmal ganz klar im Vordergrund und die Indizes reagieren das so, wie sie immer reagieren, dass sie natürlich dann erstmal kräftig nachlassen. Das ist die Macht der Bilder und natürlich auch die großen Fragezeichen, die jetzt mit der Frage verbunden sind. Wie geht es in der Wirtschaft grundsätzlich weiter? Wie sind die Kollateralschäden? Wie groß sind die Ripple-Effekte, wie ich sie immer gerne nenne? Und da wissen wir aber auch, dass die Börse natürlich auch sehr schnell vergisst und sehr schnell solche Schreckmomente einarbeitet. Nicht umsonst gibt es ja den Spruch, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und heute donnern sie. Und ich würde mal erwarten, dass wir sicherlich diese Woche, also heute und den morgigen Tag, noch deutlich schwächere Kurse bekommen werden, einfach als Panikreaktion. Aber ich erwarte schon dann in der nächsten Woche eine Erholungstendenz und möglicherweise war das jetzt eben auch der finale Akt dieser gesamten Konsolidierung oder Korrektur, die wir ja schon seit Jahresanfang haben. Und es braucht ja doch immer eine Situation oder ein Event, der sozusagen das Ganze auf den Gipfel treibt. Und ich denke, das werden wir jetzt hier gesehen haben.
Ja, also übrigens nochmal an unsere Zuhörer, was ihr im Hintergrund hört, das ist noch so die Sägearbeiten vom Sturm. Also ihr seht, wir sind hier so mittendrin im Leben. Aber weil du es schon angesprochen hast, also ich habe ja auch gesehen, also jetzt die Zeitungen, die Webseiten sind ja voll von entsprechenden Bildern aus Kiew, aus anderen ukrainischen Städten, wie sie sich letzten Endes auch gleichen mit den Sachen, wie du es schon angesprochen hast, Kuwait oder damals dann auch Bagdad und so weiter und so fort. Da ist natürlich jetzt auch die Macht der Bilder, die jetzt erstmal so das Zepter übernommen hat. Man muss natürlich immer so eine Sachen sich ja, man ist einfach auch ein bisschen sehr weit vom Schuss und weiß jetzt gar nicht, ist das jetzt wirklich so eine dramatische Situation oder wird da einfach auch so ein bisschen gespielt und hochgespielt, weil man muss ja auch immer dran denken, dass auch Kriege oder kriegerische Auseinandersetzungen auch für die Medien eigentlich immer so ein gefundenes Fressen sind und das überlagert dann mitunter auch die Realität etwas und das wird sich sicherlich dann auch in den nächsten Tagen da, glaube ich, auch ein bisschen anders darstellen, beziehungsweise werden wir mehr Klarheit bekommen, in welche Stoßrichtung jetzt das so geht. Apropos Stoßrichtung, letzten Endes, es ist eigentlich relativ egal, welche Teile von der Ukraine sich jetzt Russland tatsächlich dann schnappen wird, um das mal so ein bisschen salopp zu formulieren. So wird doch aber trotzdem wirklich deutlich, dass jetzt hier die geopolitischen Karten neu gemischt werden. Also der Westen, also der also Europa, NATO, selbst die USA haben zwar scharfe Sanktionen angekündigt und wollen Russland vor allem wirtschaftlich isolieren. Da gibt es ja die verschiedensten Ideen, auch dass Russland aus dem SWIFT-System ausgestoßen werden soll. Vielleicht kannst du das ja dann nochmal kurz in zwei, drei Worten erklären, was das für eine Konsequenz hätte.
Aber ja, ist ganz einfach. Also ein SWIFT ist der internationale Zahlungsverkehr. Es ist ein Standardsystem mittlerweile, welches allen ermöglicht, unkompliziert Geschäfte abzuwickeln und Transaktionen darzustellen. Und wenn man von diesem System ausgeschlossen wird, heißt das de facto, dass man aus dem Zahlungsverkehr ausgeschlossen wird. Und das würde die Russen extremst empfindlich treffen. Es würde natürlich auch Kollateralschäden geben auf unserer Seite, also auf der Empfängerseite. Nehmen wir mal an, es bestehen jetzt Lieferverbindlichkeiten oder Zahlungsverbindlichkeiten oder Verpflichtungen zwischen deutschen Firmen und Russland. Eine Einstellung des SWIFT-Systems mit Russland würde bedeuten, dass die deutschen Unternehmen ihr Geld nicht bekommen. Ja. Also das wäre dann schon ein Kollateralschaden, aber der Frieden und alles andere hat eben auch seinen Preis. Ja. Nichts ist umsonst. Und das wäre tatsächlich, ich glaube, heute in den Medien war das mal ganz treffend formuliert, die Atomwaffe, ja, die Nuklearwaffe gegenüber Russland, also der Ausschluss aus dem SWIFT-System hätte den gleichen Effekt, weil damit würdest du die russische Wirtschaft also über Nacht sozusagen in den Keller schicken, definitiv. Okay. Ja, das wäre schon sehr effektiv. Es ist jetzt auch die Frage, also wie die Börse wird darauf reagieren, wie konsequent der Westen jetzt tatsächlich ist. Wenn sich jetzt die ganze Geschichte hinschleicht, wie das ja früher schon mal der Fall gewesen ist, dann kann es natürlich sein, dass wir da in seine Schleife des Abwartens reingeraten, wo die Börsen sagen, ja, in welche Richtung geht das Ganze denn? Aber die Börse hasst Unsicherheit, sie möchte Klarheit haben, egal in welche Richtung, auch wenn es mit Kollateralschäden verbunden ist, aber Klarheit ist immer gut, weil dann kann man das Thema relativ schnell kalkulieren, abhaken und dann wieder in die Zukunft blicken.
Wenn man jetzt mal schon die bisherigen Ankündigungen sich anschaut, kann es aber nicht sein, dass die womöglich so ein bisschen ins Leere laufen, wenn man jetzt sich so auch die jüngsten Gesprächsansätze zwischen Moskau und Peking anschaut. Da scheint ja so eine Art neue Achse auf dem Weg zu sein.
Ja, ich war überrascht, ehrlich gesagt, dass die Chinesen relativ schnell sich auch hier zu Wort gemeldet hatten. Das war ja gestern der Fall. Und zwischen den Zeilen auch, sag ich mal, einen verschnupften Unterton gegenüber Moskau formuliert hatten. Ich hatte jetzt von den Chinesen eigentlich erwartet, dass sie sich total still verhalten und die ganze Geschichte erstmal nur beobachten. Aber dass sie sich so rasch geäußert haben und eine eher neutrale Position eingenommen haben, aber schon also mit Unwohlsein gegenüber den Russen, das fand ich schon bemerkenswert. Und ich glaube, die Chinesen werden jetzt sehr genau darauf achten, wie konsequent der Westen tatsächlich diese ganzen Geschichten jetzt ahndet. Und der Chinese ist klug genug, um zu wissen, wenn der Westen tatsächlich jetzt mal Geschlossenheit demonstriert und Konsequenz durchblicken lässt in seinen Sanktionen, und die tatsächlich auch durchführt, dann wird er sich überlegen, also wo hat er den größten Benefit? Und ich glaube, da wird der Chinese eher mal sich die Türen zum Westen offen halten, als jetzt das Risiko einzugehen, mit Putin sozusagen in eine Schublade geschubst zu werden. Also ich bin da auch sehr neugierig, weil du hast recht, diese neue Achse, die da entstanden ist, zumindest bildtechnisch, was da mal angekündigt worden ist, Kooperation etc., scheint mir im Moment noch nicht so gefestigt zu sein, als dass einer solchen Krise standhalten würde. Ja, und ich bin da auch sehr, sehr neugierig, wie die Kapitalmärkte das einstufen.
Ja, man muss ja natürlich da auch historisch sehen, dass Russland und China ja immer eigentlich schon geopolitische und auch regionale Rivalen gewesen sind. Jetzt wurde im Vorfeld oder in der Anfangsphase jetzt der Ukraine-Krise ja auch immer darüber gesprochen, wie du das ja auch schon so ein bisschen hast angesprochen, dass China sehr genau darauf achtet, weil man ja natürlich auch das Taiwan-Thema direkt vor der Haustür hat. Ne? Da ist es natürlich schon spannend, welche Geschlossenheit der Westen zeigt. Apropos Geschlossenheit, wie gesagt, wir haben jetzt die theoretische Achse Moskau-Peking, die nach zumindest Aussagen von Geopolitikern durchaus auch durch Indien verstärkt werden könnte. Also Indien ist ja früher mal Anführer der blockfreien Staaten gewesen. Diesen Status hat man ja eigentlich heutzutage nicht mehr ganz so. Zumindest ist die Politik da doch deutlich interessensgetriebener als in den vergangenen Jahrzehnten. Jetzt einfach mal so ein bisschen in die Zukunft oder in die Glaskugel geschaut. Wenn es denn so ein geopolitisches Duopol auf der einen Seite der Westen, auf der anderen Seite vielleicht Russland, China inklusive Indien geben würde, was hätte denn das womöglich für wirtschaftliche Konsequenzen vor allem?
Also es stellt sich wirklich tatsächlich mal die Frage, ob diese ganze Geschichte sich so entwickelt, wie Putin sich das vorstellt. Ich glaube, Putin rechnet zunächst einmal damit, dass es erst einmal viel Getöse gibt, ja, gegenüber ihnen selbst und gegenüber Russland. Und er rechnet, glaube ich, nicht damit, dass es eine richtige geschlossene Front des Westens gibt, weil er das in der Vergangenheit ja auch nie gesehen hat. Der Westen war ja immer nie hundertprozentig geschlossen.
Ja, und das ist aber der Krim. Sache auch
gesehen. Genau, das haben wir damals in der Krim-Situation ja schön gesehen. Also es war ja eigentlich ein Schuss ins Leere, was der Westen damals da propagiert hatte. Und wenn das jetzt aber anders ist, und das ist ja auch die Chance in dieser Krise. Ja, es ist diese ganze Krise ist für den Westen eine riesige Chance, nämlich jetzt eben sich zusammenzuschließen und wirklich gemeinsam dort aufzutreten. Dann werden andere Länder, ob hier China, Indien, das sehr genau beobachten und sich überlegen, auf wessen Seite sie stehen wollen. Und ich glaube, mein Gefühl sagt mir, dass das für Putin noch ein richtig dicker Bumerang werden kann. Es kommt immer der Punkt, wo man irgendwann mal den Bogen einfach überspannt. Und Ukraine ist eben nicht Krim. Ukraine ist jetzt schon ein sehr bedeutender Fleck auf der Landkarte. Ja. Und nicht umsonst wurde das ja auch mit der NATO immer sehr ausführlich diskutiert, ob Ukraine jetzt dazukommt und nicht. Und ich verstehe den Putin schon, dass er natürlich keine Lust hat, jetzt einen NATO-Staat sozusagen vor seiner Haustür zu haben. Polen ist ja schon schlimm genug für ihn, aber die Ukraine noch schlimmer. Und wir wissen ja auch, dass er da immer sehr historisch denkt. Aber nichtsdestotrotz, um die Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass sich das Ganze sortiert. Aber wenn wir das richtig machen im Westen, dann wird da auf der Seite viel mehr zu gewinnen sein, als das, was wir jetzt augenscheinlich erstmal verlieren. Das ist aber die Frage dieser Geschlossenheit. Im Moment sieht es ja so danach aus, dass die ganze Welt, also die westliche Welt, da sehr vehement und konsequent auftritt. Und das wäre dann auch für die Kapitalmärkte natürlich gut, ja, das wäre also aus wirtschaftlicher Sicht gut, denn Geschlossenheit schafft ja eben Raum für neue Vertragsgestaltungen, neue Handelsbeziehungen. Und die Russen werden sich dann überlegen, wie sie damit weiter umgehen können. Wie ich es eben sagte, wenn zum Beispiel SWIFT als Waffe eingesetzt wird, dann laufen die Russen ganz schnell gegen die Wand. Wirtschaftspolitisch sind die ohnehin schon ziemlich deutlich abgerutscht. Wenn man das Pro-Kopf-Einkommen mal sieht, dann ist das ja ein Bruchteil dessen, was wir hier in Deutschland haben oder auch in anderen westlichen Nationen. Und was hat Russland? Russland hat eigentlich in Anführungsstrichen nur Rohstoffe, sonst nichts. Die Ukraine war ja schon ökonomisch gesehen besser aufgestellt. Da gab es ja schon Entwicklungen. Und die Ukraine ist ja jetzt auch wirtschaftlich gesehen durchaus mit Chancen versehen. Ja, das ist ja auch das, was Moskau gestört hat. Und es kommt der Punkt, wo die Russen sich das irgendwann nicht mehr leisten können. Also wo Putin sich das irgendwann nicht mehr leisten kann. Und das bleibt abzuwarten. Ja, das wird nicht innerhalb von wenigen Wochen zu entscheiden sein.
Ja, wie gesagt, der Energiesektor trägt letzten Endes die russische Wirtschaft. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der Westen jetzt vielleicht nicht heute oder morgen, sondern in Monaten oder ein paar Jahren da Substitute dafür findet oder das im Prinzip abfedern kann, und dann bleibt halt relativ wenig an Kundschaft übrig, ne? Und das ist natürlich dann, weil auch für die russische Gesellschaft natürlich schwierig, weil ich habe mich jetzt der Tage auch mit Leuten unterhalten, die halt auch in Russland viele Kontakte haben, auch aus der deutschen Wirtschaft, die dann gesagt haben, da ist jetzt inzwischen so viel auch zerstört worden, jetzt nun, ob jetzt nun von russischer Seite oder durch eben die politischen Diskussionen und Zerwürfnisse, wo man sich ehrlich gesagt gar nicht vorstellen kann, dass das auf absehbare Zeit wieder gekittet werden kann. Das ist natürlich für den deutschen, also insbesondere für den deutschen Mittelstand und da auch vor allen Dingen aus Ostdeutschland, eine ganz schwierige Situation, aber wir kennen es ja letzten Endes, die meisten Wirtschaftszweige finden dann halt doch irgendwann durch Anpassungsprozesse oder Neuorientierung dann entsprechende neue Kanäle und die Russen würden dann sozusagen mit leeren Händen mehr oder weniger dastehen, zwar mit Territorialgewinnen, aber eben ohne wirtschaftliche Basis. Mhm. Wenn man sich jetzt die Reaktion der Börsen auf diese Eskalation anschaut, da ist mir persönlich so ein bisschen aufgefallen, auch wenn man das sicherlich jetzt vielleicht ein bisschen Kaffeesatzleserei ist, weil wir reden ja hier mitunter nur um 1 oder 2 Prozentpunkte Unterschiede. Aber so im direkten Vergleich scheint mir, dass der amerikanische Markt nicht ganz so heftig drauf reagiert auf die neuen Entwicklungen, wie beispielsweise der DAX, der ja heute kräftig runterrauscht, die Futures jetzt für den heutigen Donnerstag in Amerika sehen zwar auch tiefrot aus, aber eben nicht ganz so schlimm. Das ist jetzt natürlich schon die Frage, liegt das jetzt daran, weil Amerika wie immer relativ weit ab vom sprichwörtlichen Schuss ist, dass man einfach sagt, das tangiert einen jetzt nicht so direkt. Oder gibt es vielleicht sogar eine ganz andere Spekulation, dass man sagt, okay, wir haben jetzt einen neuen Krisenherd und vielleicht könnte ja gerade die Zinsdiskussion, die wir in den letzten Wochen hatten, eine neue Richtung einschlagen. Wie siehst du denn das?
Ja, das ist in der Tat ein interessantes Zusammenspiel vom Timing her, nicht? Also jetzt wird in Amerika schon seit einigen Wochen eben kolportiert, dass die Zinsen anfangen sollen zu steigen. 2, 3, 4 oder 5 Zinserhöhungen stehen offensichtlich in der Pipeline, beziehungsweise wird das erwartet. Jetzt kommt eine Krise dazu, die, weil du das ja eben auch erwähnt hattest, gerade das Thema Energie, da gibt es dann Verwerfungen auf dem Energiesektor und das führt natürlich irgendwie zu irgendwelchen Bremsspuren in der Wirtschaft. Und es führt auch zu weiteren Inflationsschüben. Und wie man damit am besten umgeht, ist jetzt wirklich eine schwierige Geschichte. Und ich war schon überrascht, dass ich glaube vorige Woche oder vor 2 Wochen haben die großen Investmentbanken an der Wall Street bereits angefangen, die Wirtschaftsprognosen zurückzuschrauben. Und das ist eigentlich eine Konstellation, wo die Amerikaner dann immer sehr sorgfältig über Zinserhöhungen nachdenken, weil anders als die Europäische Zentralbank, die ja in erster Linie das Inflationsthema wirklich im Fokus hat, so steht es ja auch in ihrem Auftrag, ist es der Auftrag der amerikanischen Zentralbank, auf den Arbeitsmarkt zu schauen und auf die Wirtschaft. Die Inflation ist zwar auch ein Thema, aber nicht so dominant. Und das ist auch der Grund, warum die Fed in den vergangenen Monaten da abwartend gewesen ist. Ja. Und es gibt schon Stimmen an der Wall Street, die sagen, ja, man könnte ja die Zinsen um 25 Basispunkte leicht erhöhen, jetzt im März zum Beispiel. Aber man muss wirklich aufpassen, dass man den Bogen nicht überspannt. Denn wenn es jetzt zu viele Zinserhöhungen gibt und die Verwerfungen aus solcher Krise, gerade durch den Energiebereich, dann zu viel Bremswirkung auf die Wirtschaft haben, dann könnte es dann sein, dass im zweiten Halbjahr die Fed erkennt, wir haben zu heftig aufs Bremspedal gedrückt, wir müssen wieder lockern, sonst rutschen wir in eine Rezession. Und diese Stimmen gibt es an der Wall Street und das wird tatsächlich jetzt sehr spannend, wie die amerikanische Zentralbank im März, das ist ja jetzt bald, bei ihrer nächsten Sitzung, eine Zinserhöhung darstellt, präsentiert und mit welchen Begründungen sie dann in die Zukunft blickt. Ja, weil eine Russland-Krise dieser Art ist sicherlich in der Vergangenheit vom Bondmarkt noch nicht eingepreist gewesen. Ja, definitiv nicht. Und das wird in der Tat eine spannende Geschichte. Deswegen glaube ich auch, dass die Börse an der Stelle so zwischen Baum und Borke sitzt, weil sinkende Zinsen dann natürlich wieder Treibstoff sind. Ja, also wenn es eine Aussicht gibt, dass im Laufe des Jahres vielleicht doch nicht so viele Zinserhöhungen kommen, wie ursprünglich gedacht, dann ist das für die Börse natürlich super, weil dann ist es so, wie du es eben sagtest, Russland ist weit weg. Für die Amerikaner ist Ukraine extremst weit weg. War ganz lustig, wenn man auf der Homepage von CNBC unterwegs ist. Da gab es ein paar Beiträge, wo man den Amerikanern erstmal erklärt hat, wo die Ukraine überhaupt ist, ja, und warum es diesen Konflikt überhaupt gibt. Und dann kannst du erkennen, ja, dass der Durchschnittsamerikaner, der da irgendwo in Texas sitzt, der hat keinen blassen Schimmer, was da jetzt eigentlich da am anderen Ende der Welt passiert. Und den interessiert das wahrscheinlich auch gar nicht. Und dann wird es eben genauso sein, wie es immer ist, dass gerade die Wall Street dann sehr schnell wieder zum Tagesgeschäft zurückwandert. Und dann ist das auch der Beginn der technischen Erholung an der Börse.
Okay. Ja, in diesem Zusammenhang auch von unseren Zuhörern kam so die eine oder andere Frage. Und zwar, wie man sich denn jetzt eigentlich in so einem Börsenumfeld mit seinen Positionen verhält. Also wir sind ja auch im Future Money, haben wir ja bisher auch immer dazu geraten, dass man vernünftige Stop-Loss-Absicherungen mindestens halten sollte, wenn es so eine starken kurzzeitigen Verwerfungen an der Börse sind, einfach mal aussitzen oder trotzdem diszipliniert bleiben und dann rausgehen, wenn die Stops gerissen sind. Was würdest du jetzt dazu sagen?
Ja, für Stops ist es jetzt eigentlich schon zu spät. Stops machen ja dann Sinn, wenn man eine Position die mit Gewinnen gefahren wird, dass man die Gewinne sichert. Ja. Ja, dann machen Stoppkurse Sinn. Dann macht man sogenannte Trailing-Stops, nicht? Wenn also die Kurse weiter steigen, dann zieht man den Stoppkurs nach. Und wenn man dann irgendwann rausfliegt durch irgendeine Geschichte, ob jetzt hier Russland oder eine andere Sache, dann ist das eben so. Und dann kann man ja neu entscheiden. Ist das natürlich auch eine Frage der Gesinnung. Also eine Frage der persönlichen Neigung. Ich glaube, man kann jetzt nicht alle Anleger in einen Korb legen. Ja, ich persönlich, ich meine, du und ich, wir sind jetzt lange genug hier in dem Börsenumfeld dabei, seit über 30 Jahren. Und wir wissen ja, dass solche Geschichten, wie wir sie jetzt erleben, mittel- und langfristig keinen Einfluss auf einen Börsentrend haben. Und gerade wenn es jetzt politische Börsen sind, wie es jetzt ist. Ja, es gibt wirtschaftliche Implikationen, die haben wir eben besprochen. Aber meistens, rückblickend, sind das eben Chancen. Und ein solcher Mini-Crash, den wir jetzt haben, ich bin auch überrascht, wo ich das jetzt gerade erwähne, die Reaktion des DAX heute in Prozent ist gar nicht so wild. Ich hatte jetzt eher mit Schlimmerem gerechnet. Also es gab mal Zeiten, da hätte eine solche Geschichte in Russland, das ist ja nah, ja, Deutschland ist ja sehr nah an Russland, hätte dann dazu geführt, dass der DAX mal eben um 5-10% fällt. Also das hätte ich mir schon vorstellen können. Und das zeigt aber eben auch, dass der Kapitalmarkt eben heute auch ganz anders strukturiert ist. Ja, wir sind auch eben heute in einer globalen Welt unterwegs. Also Stoppkurse jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt, da jetzt noch irgendwo die Reißleine zu ziehen, das halte ich für grundsätzlich falsch, definitiv. Ja. Weil die Storys der Unternehmen, die Geschäftsprozesse, die Geschäftsmodelle der Unternehmen, die an der Börse notiert sind, alles, was wir jetzt hier auch analysiert haben, nach der Pandemie, die neuen Sektoren, Branchen, die ganzen Entwicklungen, die jetzt angestoßen worden sind, die werden durch dieses Ereignis nicht gestört. Und sie werden auch nicht ausgebremst und sie werden auch nicht sich nicht ändern. Im Gegenteil, sie könnten sich sogar beschleunigen. Und das wird die Börse natürlich dann irgendwann wieder einpreisen. Also insofern sollte man solche Phasen, wie wir sie jetzt haben, definitiv konstruktiv nutzen. Und deswegen haben wir ja immer gesagt, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und möglicherweise ist das heute und in den nächsten Tagen der perfekte Zeitpunkt, um nochmal auf Schnäppchenjagd zu gehen.
Ja, apropos Schnäppchenjagd, ist ja auch ein Thema unserer aktuellen Ausgabe beim Future Money. Da haben wir uns ja dieses Mal China vorgenommen. Du siehst ja da jetzt momentan auch neue Chancen und vor allen Dingen auch im E-Commerce-Bereich.
China ist und bleibt eine Story und die wird uns noch viele, viele Jahrzehnte begleiten und auch weiterhin extrem viele Chancen für Investments bieten. Das ist gar keine Frage. Dass die Regulierung da im letzten Jahr, die Regierung im letzten Jahr angefangen hat, die Regulierungsschraube ein bisschen enger zu drehen, das liegt in der Natur der Sache, das liegt in der Natur der Chinesen. Es ist nach wie vor ein Staat, der sehr darauf achtet, was in seinem Interesse ist. Und damit haben wir immer gerechnet. Wir haben immer damit gerechnet, dass die Chinesen irgendwann anfangen, in dem ganzen Treiben kein Ende zu setzen. Das ist auch viel zu radikal, aber eben hier und da die Einschränkungen zu erhöhen. Und dann ist die Folge, dass der Kapitalmarkt sich da ein bisschen zurückzieht, weil er verschnupft ist und weil er das nicht einschätzen kann. Aber dieses ist mittlerweile auch alles gut eingepreist. Und auch diese Unternehmen, die wir ja jetzt im Future Money uns ausgesucht haben, das haben ja die Zahlen gezeigt, die Berichtssaison zeigt ja auch da, wie die Performance ist, haben mir gezeigt, dass das Geschäftsmodell nach wie vor intakt ist und dass die Unternehmen weiter wachsen. Und natürlich ist es dann auch sinnvoll, sich an diesen Wachstumsstories zu beteiligen. Und gerade jetzt, wo wir jetzt überall im Korrekturmodus sind, ob jetzt in Europa, in der Wall Street, ist es eben wieder sinnvoll, den Blick dahin zu lenken, wo ja im Vorfeld die Kurse schon korrigiert haben. Also chinesische Aktien sind ja im letzten Jahr gefallen, während alles andere gestiegen ist. Und jetzt kommt so eine kleine Wechselwirkung rein. Und man sieht das auch an der Wall Street. Die großen Vermögensverwalter an der Wall Street haben schon angefangen, in China wieder mächtig einzukaufen. Das ist auch der Grund, warum einige Aktienkurse sich wieder gefangen haben. Es gibt, wie wir immer schön sagen, die Bodenbildung. Und die Bodenbildung ist immer die Basis dafür, dass dann ein neuer Trend entsteht. Und ich rechne schon damit, dass wir im Laufe des ersten Halbjahres erkennen, dass der Wind an der chinesischen Börse wieder nach oben dreht. Und da wollen wir dabei sein, ganz klar. Ja,
genau. Und wie gesagt, wenn ihr den Future Money noch nicht kennt, unser Angebot gilt natürlich weiterhin, dass ihr 4 Ausgaben lang kostenlos und ohne Verpflichtung das den Newsletter testen könnt. Geht einfach auf unsere Internetseite www.börse-global.de und dort auf das entsprechende Bestellformular. Ja, und da mein Töchterchen leider auch nächste Woche noch nicht wieder an Bord sein kann, werde ich auch wieder mir einen Gast einladen. Diesmal am Mikrofon dann wahrscheinlich Andreas Bernstein, seines Zeichens Trading-Spezialist. Und der wird sicherlich auch einiges zur aktuellen Marktlage dann vor allem natürlich auch aus technischer Sicht sagen können. Jens, für dich erstmal oder an dich herzlichen Dank, dass du heute mir sozusagen meine Einsamkeit etwas vertrieben hast, ja, und uns dann entsprechend auch interessante Einblicke in deine Einschätzung der aktuellen Lage gegeben hast. Dann sage ich jetzt mal einfach an dich, dann hoffentlich auch bis zum baldigen nächsten Mal und an euch, meine Zuhörer, dann auch macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, bis dann. Tschüss.